Wir haben uns in der vergangenen Woche mit der Autorenfrage der Epistel des Jakobus beschäftigt, so wie sie sich aus Vers 1 in dem sich dort befindlichen Präskript ergibt. Und dabei haben wir festgestellt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass der Autor und Sender dieses Briefes ein Apostel war. Vielleicht hat euch beim letzten Mal der Kopf geraucht. Das ist okay, das ist in Ordnung bei all den Informationen. Ich fasse einfach nur zusammen. Er war der Adressat bzw. der Schreiber war weder der Jünger Jakobus, der Sohn des Zebedäus, noch war er der Jünger Jakobus, der Sohn des Alpheus, der Jüngere, den wir auch als den Sohn des Klopas identifiziert haben und den ein Teil der katholischen Kirche als den Herrenbruder identifiziert und aus dem Bruder gemäß Hieronymus, Jerome, ein Cousin gemacht hat. Ebenso lehnen wir die Idee ab, dass die Bezeichnung Herrenbruder nur ein Ehrentitel ist, der sich auf Jakobus bezieht und damit keine Blutsverwandtschaft zu Jesus anzeigt. Ausschließen konnten wir als Verfasser auch den Vater des Apostel Judas, über den wir so gut wie überhaupt gar nichts wissen. Ich möchte noch hinzufügen, dass wir auch nicht an die Sicht des zyprischen Bischofes Epiphanius glauben, der die Ansicht vertrat, dass die Brüder von Jesus aus einer anderen Ehe des Josef stammten, aus einer vorhergehenden Ehe. Zu guter Letzt lehnen wir die Ansicht ab, die in dem Namen Jakobus ein Pseudonym sieht, ein Decknamen, den sich ein uns unbekannter, ein anonymer Schreiber genommen hat, nachdem dieser Brief nach redaktioneller Zusammenstellung in die endgültige Form gebracht worden ist. Diese Ansicht ist in der Theologie und durch die historisch-kritische Forschung sehr populär geworden, aber wir lehnen diese Ansicht ab. Wir haben herausgefunden, dass gemäß aller biblischen und außerbiblischen Zeugnisse Jakobus, der Halbbruder des Herrn Jesus Christus, der wahrscheinlichste Autor dieser Epistel ist. Alle Kirchenväter stimmen damit, oder nicht alle, aber ein Großteil der Kirchenväter stimmen einfach damit auch überein. Wir werden im Laufe unserer Auslegung noch mehr über Jakobus selbst erfahren. Letztlich lernen wir ihn kennen, indem wir seine Epistel auslegen. Und so kennt man wirklich jemanden nicht nur äußerlich, sondern auch vom Herzen her. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass ich dieses Schriftstück des Jakobusbriefes manchmal als Brief und manchmal als eine Epistel bezeichne. Nun, wir wissen schon alle, was ein Brief ist. Eine Epistel aber ist ein Brief mit gehobenem Anspruch. Das Wort Epistel stammt aus der griechischen Sprache und wurde im Lateinischen aufgegriffen, um eben über einen Brief gehobeneren Anspruchs zu sprechen. Und deshalb benutze ich diese Worte auch frei und austauschbar. Wir reden ja auch über das Buch des Jakobus und machen uns deshalb auch keine Gedanken, ob dies falsch oder richtig sei, da wir auch von 66 inspirierten Büchern unserer Bibel sprechen. Nun, es gibt Theologen, die haben Schwierigkeiten, in diesem Schriftstück überhaupt einen Brief zu sehen. Und sie nennen es Mahnschrift oder Paranese, was sich allerdings auch auf eine Rede beziehen kann. Und genug davon, lasst uns zu dem zweiten Teil von Vers 1 kommen. Und da werden wir uns auch noch beim nächsten Mal mit beschäftigen. Es gibt einfach so viel Hintergrundwissen, was wir vorwegnehmen müssen, damit dieser Brief überhaupt Sinn macht für uns. Wir kommen zu dem sogenannten Adscriptio, den Teil, der die Adressen, die Adressaten, die Empfänger dieser Epistel identifiziert. Nun, bei Briefen, die wir heute schreiben, kommt eine Adresse auf den Umschlag des Briefes, mit der wir klar und deutlich die Empfänger identifizieren, gewöhnlich mit Vor- und Nachnamen, der Straße, Hausnummer und hierzulande mit einer eingrenzenden Postleitzahl und dem Wohnort, gegebenenfalls auch noch das Land dazu. Hier im Jakobusbrief, und das war damals so üblich, ist die Zielbestimmung in den Brief integriert. Und so lesen wir, Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Die Adressaten sind die 12 Stämme. Ihr Aufenthalt, die Ortsbestimmung ist die Zerstreuung. Nun, was bedeutet das? Was sind diese Worte? Wie sind diese Worte zu verstehen? Nun, wie auch sonst gehen wir einfach mit einem wörtlichen Verständnis an die Schrift heran. Und das tun wir immer. Wenn sich über den Literalsinn, das wörtliche Verständnis der Schrift, wenn sich keine Bedeutung erschließt, die Sinn macht, so erkennen wir in dem Text einen symbolischen oder metaphorischen, bildhaften Charakter einer Passage. Aber das geschieht nicht und niemals unter dem Ausschluss einer wörtlichen Herangehensweise. Dieser Schritt darf in der Auslegung nie übersprungen werden. Jakobus schreibt hier an 12 Stämme. Die nähere Postanschrift ist in der Diaspora der Zerstreuung. Das ist das griechische Wort, Diaspora, Zerstreuung. Und es ist nur logisch, und das ist nicht nur bei der Unwissenheit über die Identität der Adressaten, dass wir den Brief selbst nach weiteren Hinweisen und nach weiteren Angaben absuchen. Und diese Hinweise sind allerdings nicht immer sehr leicht zu erkennen. Leichte Hinweise über die Empfänger, die stehen da nicht, die pickt man nicht immer nur so raus und sagt, oh, da sagt es etwas über den Empfänger aus oder auch über den Absender. Es sind nicht immer einfach erkennbare, explizite Fingerzeige, die man so einfach aus dem Text offensichtlich herauszieht. Vielleicht für einen geübten Leser, aber nein, diese Hinweise ergeben sich oft nur aufgrund des Verständnisses für den Kontext. Egal, ob dieser Kontext historisch, soziologisch oder theologisch ist. Auch das Verständnis der Heilsgeschichte, ihr Lieben, bewahrt den Ausleger oft vor riesigen Auslegungsirrtümern. Um die Adressaten richtig zu erkennen, ist so eine Untersuchung sehr, sehr wichtig. Aber dazu später mal mehr. Lasst uns schrittweise vorgehen, um zu erkennen, wer hier wohl gemeint sei. Nun, hier spricht es von einer Zerstreuung. Und nächste Woche wird euch Daniel, soviel ich weiß aus dem Petrusbrief, auch über Menschen in einer Zerstreuung sprechen. Aber hier steht die Zerstreuung im Zusammenhang und mit einem Artikel mit 12 Stämmen. So sehen wir sehr deutlich, was es bedeutet, wenn wir schon allein uns die Worte im Zusammenhang anschauen. Aber als erstes, die 12 Stämme sind uns natürlich aus dem Tanach, aus dem Alten Testament sehr wohl bekannt. Stämme, die aus der Nachkommenschaft Israels hervorgingen. Alle jene, die im verheißenen Land Kanaan auch Land in Anspruch nahmen. Und dazu gehören die 10 Söhne Jakobs sowie 2 seiner Enkelsöhne, die Söhne Josefs. 12 Stämme wurde zu einem Begriff, und so ist es allgemein anerkannt, als eine übliche Bezeichnung für alle Israeliten, das gesamte jüdische Volk, und schließt somit auch die Leviten ein, die selbst kein eigenes Land erhielten, sondern jeweils bei den Stämmen wohnten. Das Erbteil Josefs ging an seine Söhne Ephraim und Manasse. Nun wissen wir aus der Geschichte des Volkes, so wie die Schrift es uns offenbart, dass sich diese 12 Stämme während der Wüstenwanderung nach Anweisung Jahwes systematisch um die Stiftshütte herum lagerten. Das könnt ihr mal nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 2. Später, zum Ende der Wüstenwanderung, wird jedem einzelnen Stamm ein Landeserbteil zugewiesen, per Los. Genauer gesagt, 2,5 Stämme siedelten sich im transjordanischen Land an, dem Land, das sie von vom König von Hesbon, nämlich Sihon, und das Land, das sie vom König von Bashan, Og, erkämpften. Die restlichen Stämme erhielten ihr Land durch das Los. Und da heißt es in 4. Mose 34, Vers 13, und Mose gebot den Kindern Israels und sprach, das ist das Land, welches ihr durch das Los als Erbe erhalten sollt, das Jahwe den 9 Stämmen und dem halben Stamm zu geben befohlen hat. Nun, dem Schreiber und auch uns ist sehr wohl bekannt, dass sich die Israeliten zum Zeitpunkt der Abfassung vom Jakobusbrief nicht mehr in den ihnen gegebenen Landeserbteilen befanden. Das ist logisch, oder? Israeliten aus allen Stämmen hatten sich zerstreut, beziehungsweise wurden zerstreut, aktiv. Und von dem Verb zerstreuen haben wir das Nomen Diaspora, Zerstreuung. Okay? Nun, was meine ich damit, dass sie zerstreut wurden? Vielleicht erinnert ihr euch an die mahnenden Worte Jahwes durch seinen Knecht Mose. Wir haben vor ein paar Wochen davon gesprochen. Vor dem Einzug nach Ägypten sagte er den Israeliten, dass das Ungehorsam, das Volk, diese Zerstreuung unter die Völker bringen würde. Hört noch einmal auf die Worte aus 5. Mose 28, die Verse 63 bis 65. Da heißt es, und wie Jahwe sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird Jahwe sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Dann in den Versen 64 und 65, achtet mal auf die folgenden Worte. Denn Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren. Göttern aus Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn Jahwe wird dir dort ein bebendes Herz, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Lieben, Gott hatte sein Wort wahrgemacht. Das tut er übrigens immer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Das Volk musste aufgrund von jeder fast erdenklichen Sünde und geistlicher Hurerei seine Landeserbteile verlassen. Und so traf es im Laufe der Geschichte genau das ein, was Gott ihnen prophezeit hatte. Ihr Gehorsam und ihre Abkehr von Jahwe Gott brachte den Israeliten dieses Herausgerissenwerden aus ihrem Land und die Zerstreuung unter die Völker und somit auch Bedrückung. Und das begann in der Geschichte relativ früh, schon im Jahre 722 vor Christus, als die Assyrer kamen, um das Volk in die Gefangenschaft zu führen, nachzulesen in 2. Könige Kapitel 17, als 10 Stämme des Nordreiches in die Gefangenschaft geführt wurden. Bitte hört an dieser Stelle mal sehr aufmerksam zu. Ich weiß, ihr sitzt alle sowieso schon sehr aufmerksam da, aber hier ist etwas ganz Wichtiges. Denn immer wieder höre ich, dass von diesem Zeitpunkt 10 der 12 Stämme verloren gegangen seien, beziehungsweise, dass sie von diesem Zeitpunkt an nicht mehr existierten. Okay, habt ihr schon mal gehört? Oh, einer hatte schon mal gehört. Sehr gut, das ist schon mal was wert. Nein. Das ist aber nicht ganz korrekt, dass diese 10 Stämme verloren gegangen sind. Sie wurden wohl aus den ihnen verheißenen Landeserbteilen herausgerissen. Aber bei der militärischen Aktion der Assyrer konnten etliche der Israeliten entkommen. Die Schrift zeigt uns, dass sie entfliehen konnten, so dass Hiskia, der König des verbleibenden Südreiches von Juda, wenige Zeit später Boten an ganz Israel aussendet. Komisch, wenn sie weg sind, schickt er sie ins Vakuum? Nein. Er schickt sie an ganz Israel, um die dort lebenden Entkommenen Entkommenen mit Briefen zu einem gemeinsamen Passafest in Jerusalem einzuladen. Bitte schlagt eure Bibeln mal auf in 2. Chronik, Kapitel 30 und Vers 6, oder hört noch besser zu, wenn ihr nicht die Bibeln aufschlagt. 2. Chronik, Kapitel 30 und Vers 6. Also Hiskia schickt Boten. Und da heißt es in Vers 6, und die Läufer, das sind die Boten, gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs, ihr Kinder Israels, kehrt um zu Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er sich zu den Entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Weiter in Vers 10 und 11 heißt es, und die Läufer, sie gingen von einer Stadt zur anderen im Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon, das sind diese Landeserbteile, aber man verlachte sie und spottete. Doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem, also zu diesem Fest. Seht ihr, es ist wohl richtig zu sagen, dass diese Stämme seit der assyrischen Gefangenschaft nicht mehr kollektiv auftreten, beziehungsweise zu der Zeit und auch heute kollektiv kein Erbteil besitzen. Das wird erst künftig wieder so sein. Es ist jedoch verkehrt, davon zu sprechen, dass die Israeliten dieser Stämme weg sind, dass sie nicht mehr existieren. Wir beobachten sogar, dass nach der babylonischen Gefangenschaft bei der Tempelwiederherstellung unter Serubabel Opfer für alle 12 Stämme dargebracht wurden. Hört einmal auf die Schilderung. Esra 6, Vers 15 und Vers 17 heißt es in Vers 15. Sie vollendeten aber dieses Haus, das ist der Tempel, am 3. Tag des Monats Adar. Das war im 6. Jahr der Regierung des Königs Darius. Das ist das Jahr 516 vor Christus. In Vers 17 heißt es dann, und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses 100 Stiere da, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und das ist zeitlich gut 200 Jahre nach der assyrischen Gefangenschaft. Ein wenig später in Esra Kapitel 8, Vers 35 lesen wir von der Darbringung des Brandopfers und Sündopfers der Israeliten. Auch hier sehen wir, dass sie es nach der Zahl der 12 Stämme bringen. 12 Jungtiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer sowie 12 Böcke zum Sündopfer. Wir können also nicht, und das ist der Punkt dabei, von dem Verschwinden der Stämme sprechen, denn selbst im Neuen Testament treffen wir diese Stämme wieder an. Und das nicht nur in einem prophetischen Zusammenhang in der Offenbarung, das tun sie nämlich, nein, in Lukas 2 wird uns von einer Hanna berichtet, einer Prophetin, die Tochter Phanuels, die aus dem Stamm Asser kam. Lukas 2, 36. Und sie sei nur als ein Beispiel angeführt, um zu zeigen, dass die Identität der Stämme nicht völlig verloren ging. Nun, wie schon angeklungen, setzte sich die Zerstreuung des Volkes mit der babylonischen Gefangenschaft fort. Und zwar im Jahre 597 zunächst. Es gab 3 Deportationen und die letzte findet im Jahre 586 vor Christus durch Nebukadnezar statt. Auch wenn es 70 Jahre später zu einer teilweisen Rückkehr kommt, bleibt der Großteil der Juden in Babylon. Und das wird die östliche Diaspora. Okay, die östliche Diaspora ist Babylon, weil sich dort Juden befinden. Immer wieder wurden Juden verschleppt, so auch durch die feindlichen gesinnten Römer im Jahre 63 vor Christus. Nichts ungewöhnlich, dass die Juden bedrückt wurden. Nun, für die Juden war das eigene Land weiterhin sehr wichtig. Denn Jerusalem blieb für sie dieser religiöse Mittelpunkt. Dort stand ihr Tempel, der nach der Zerstörung durch die Babylonier und nach ihrer Rückkehr aus dieser Gefangenschaft der Babylonischen wieder aufgebaut wurde. Wohl aber nicht die Pracht des ersten salomonischen Tempels heranreichte. Der Tempel blieb für die Juden der zentrale Ort der Anbetung. Und so gab es unter den Juden in der Diaspora die Sehnsucht nach dem eigenen Heimatland. Diese Juden, die sich durch ihr religiöses Bewusstsein und ihre strenge Prägung, unter anderem durch ihren Monotheismus, von der übrigen Gesellschaft, diesem Eingottglauben, von der übrigen Gesellschaft unterschieden, hatten es an ihren neuen Wohnorten nicht immer sehr einfach. Wir erinnern uns, dass diese Unruhe und dass diese Bedrängnisse, die ihnen widerfuhren und heute noch immer widerfahren, als Teil des Gerichts und des Zornes Gottes an ihnen zu verstehen ist. Dass Juden heute verstreut sind, ist eine Folge dieses Gerichts und ist Gericht an den Juden. Gott etwas ankündigt, dann trifft das Angekündigte auch ein. Und der Ungehorsam und die Abkehr von ihrem Gott brachte genau diese vorhergesagten Flüche über sie. Und wir müssen die Situation der Juden in der Diaspora, in dieser Zerstreuung richtig einordnen und verstehen, um mehr verstehen zu können, die Einzelheiten im Jakobusbrief verstehen zu können. Damit wir den korrekten Zusammenhang haben, damit wir durch diesen korrekten Zusammenhang uns mehr in die Lage der Empfänger und der Sender des Jakobusbriefes hineinversetzen können. Aber erst einmal stellen wir noch die Frage, sind die 12 Stämme, die im Jakobusbrief angesprochen, wirklich nur Juden? Sind es Menschen, die zum Judentum gehören oder gehören da noch andere dazu? Und ihr Lieben, es gibt heutzutage so viel Verwirrung darüber, wer diese 12 Stämme in der Diaspora sind, die Jakobus angeschrieben hat, dass wir uns diese Frage stellen müssen. Und es gibt dazu mehrere Auffassungen, wer diese Empfänger sein sollten. Erstens sagt man, mit dieser Auffassung müsst ihr euch immer wieder mal auseinandersetzen. Wir hatten damit auch schon zu tun, selbst in unserer Gemeinde. Denn diese Meinung ist auch so sehr weit verbreitet. Man sagt, dass dieser Hinweis in Vers 1 allegorisch zu verstehen sei und dass die 12 Stämme sich auf Christen in einer feindseligen Welt zu beziehen habe. Das ist nicht ganz verkehrt, aber sie sagen, dass es sich auch auf Heidenchristen in der Welt bezieht. In dieser feindseligen Welt. Mit anderen Worten, die 12 Stämme stehen für die Gemeinde. Andere sagen, es sei einfach nur symbolisch für die Gemeinde. Und es ist abgetan. Und das hat damit zu tun, dass Anhänger dieser Auffassung glauben, dass das Israel, das wahre Israel Gottes heute die Gemeinde Jesu ist, die die Verheißung des Volkes Israels übernommen hat. Spricht auch von der Ersatztheologie, dass Israel verschwunden ist und die Gemeinde das übernommen hat, was eigentlich für Israel bestimmt war. Zweitens sieht man in den 12 Stämmen der Diaspora und Empfänger des Briefes zwar Juden, aber nicht nur solche, die außerhalb von Israel lebten, sondern auch Juden im Landesinnern Israels. Drittens, und ich habe noch keinen getroffen, der diese Auffassung wirklich vertritt, aber es soll solche Leute geben, die sagen, dass es sich bei den Empfängern des Briefes um Juden handelt, die sich ausschließlich in der östlichen Diaspora, wir haben gerade darüber gelernt, wo ist das, in Babylon befindet. Das ist ein Brief, der nach Babylon ging und nur nach Babylon. Eine vierte Ansicht besagt, dass die Empfänger des Jakobusbriefes alle außerhalb des Landes Israel lebenden Diaspora-Juden waren. Fünftens, auch wenn die Auffassung, die ich gerade gesagt habe, nämlich, dass es alles Diaspora-Juden sind außer des Landes wahr ist und Wahrheit enthält, so ist der Bezug der 12 Stämme in der Diaspora in Vers 1 des Jakobusbrief nicht ausreichend. Es schließt mehr als das ein. Ja, es sind Juden. Ja, Es sind Juden, die außerhalb von Israel in der Zerstreuung lebten. Aber es waren eben auch Juden, die sich zu Jesus bekannten. Großer Unterschied. Wenn wir von der Diaspora im Allgemeinen sprechen, sprechen wir nur von Juden. Aber hier sind Juden, die sich zu Jesus bekennen und ein Bekenntnis des Glaubens für ihn ablegten. Das sehen wir im Laufe des Briefes. Jakobus seine Empfänger als Brüder und ihren Glauben anspricht. Schaut einmal nur kurz in den Jakobusbrief in Kapitel 2 und Vers 1. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Seht ihr? Verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Hier sind bekennende Juden, zu Christus bekennende Juden angesprochen. Sowohl als auch andere Juden. Offensichtlich bekannten sich einige dieser Juden auch zu Jesus Christus, denn sonst wäre ihnen die Vorstellung von Jakobus als Sklave des Herrn Jesus Christus, als Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus schon gleich zum Anfang zum Anstoß geworden. Und der Brief hätte nirgendwo Beachtung gefunden. Aber ihr Lieben, es ist so erstaunlich, dass Gott ein gerichtetes Volk, ein Volk, das im Gericht steht, dennoch begnadigt, die Einzelnen unter ihnen begnadigt. Wir haben so einen gnädigen Gott. Er rettet aus diesem Volk Einzelne heraus, für sich heraus. Wir haben einen wunderbaren Gott. Es handelt sich also um einen Brief, der in die Zerstreuung lebender Juden geht und vor allem an Juden, die sich zum Glauben an Christus bekennen. Wobei Jakobus sich gewiss ist, unter diesen Bekennern werden sich auch einige Nichtchristen befinden. Und wir wollen noch einmal danach fragen, wo sich diese zerstreuten Stämme aufhielten und um welche Ausmaße handelt es sich? Wie viele Juden gibt es überhaupt? Nun, die Juden allgemein waren damals über das ganze Römische Reich verteilt. Im Osten, habe ich schon gesagt, die östliche Diaspora Babylon, im Süden bis nach Afrika, hauptsächlich Nordafrika, im Westen nach Rom, vielleicht bis Spanien. Später auf jeden Fall, und im Norden bis Mazedonien, Syrien und Kleinasien bis hin zur kleinasiatischen Südküste des Schwarzen Meeres verteilt. Und die Zahl der in der Diaspora lebenden Juden war weitaus größer als die der im Lande Israel lebenden. Okay? Es gab also außerhalb mehr Juden, und das ist heute noch so, außerhalb Israels als im Landesinneren. Und zur Zeit des Kaiser Augustus, den wir oft nur mit Lukas 2 und der Weihnachtsgeschichte in Verbindung bringen, da gab es einen Zensus, eine Volkszählung. Das Ergebnis ist meines Wissens nicht bekannt, aber zu seiner Zeit, zur Zeit des Augustus, also zur Geburt unseres Herrn Jesus Christus auch, wird die Zahl der Juden allein im Römischen Reich schon auf 4,5 Millionen geschätzt. Okay. Im eigenen Land, dem Mutterland Israel, dürfte die Zahl der Juden sich so zwischen einer halben und dreiviertel Million geschätzt sein. So ungefähr in dieser dürfte sich das befinden, halbe und dreiviertel Millionen. Der Anteil der Juden im Römischen Reich lag so circa zwischen 6 und 8%. Nun waren die in der Diaspora lebenden Juden nicht dauerhaft, wenn auch häufig bedrückt. Sie waren nicht nur unfreie Sklaven oder in ihrer Bewegung eingeschränkt. Freie Juden begaben sich gerne auf Wanderschaft. Sie waren gewitzte Geschäftsleute, die es verstanden, sich den großen Handelsplätzen des Imperiums einfach dort niederzulassen. Und diese großen Handelsstädte, das waren Städte und Hafenstädte. Und zu diesen Städten gehörte unter anderem natürlich Rom, Alexandrien, und die drittgrößte Stadt war Antiochia am Orontes in Syrien. Dazu gehörte Damaskus. Und an diesen Stellen ließen sie sich nieder, um geschickt Handel zu treiben. Und sie verstanden es sehr wohl, Geschäfte zu machen. Und Jakobus spricht diese Geschäftsleute in seinem Brief in Kapitel 4 und Vers 13 und folgende an. Da kommen wir noch ein paar Jahren hin, sage ich schon beinahe, in ein paar Monaten hin. Nun, der Reisetätigkeit der Juden leistete die religiöse Pflicht der Juden Vorschub. Und das bezieht sich auf die Juden, die dem Judentum trotz der Ferne zum Mutterland ergeben waren. Es gab Gottesfürchtige und es gab auch absolut säkulare Juden, die haben kein Interesse gehabt. Die sind auch nicht nach Jerusalem gereist. Laut der Tora, und jetzt spreche ich von dieser religiösen Pflicht, laut der Tora wurde es von jedem männlichen Familienmitglied erwartet, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern, um dort an den Festen teilzunehmen. Wir haben das gerade in der Schriftlesung Psalm 122 und Vers 4 gelesen. Und in 5. Mose Kapitel 16 und Vers 16 und 17 heißt es folgendes. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor Jahwe, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, dem Pesach oder Passa, und am Fest der Wochen, dem Shavuot oder dem Pfingstfest, und am Fest der Laubhütten, dem Sukkot. Aber niemand soll mit leeren Händen vor Jahwe erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den Jahwe, dein Gott, dir gegeben hat. Nun, ihr könnt euch vorstellen, welch einen Stellenwert das bei den Juden eingenommen hat, bei den Gottesfürchtigen. Und wir sehen in der Schrift, dass dieser Pflicht zur Reise zum Tempel nach Jerusalem, den Gott selbst als Ort der Anbetung erwählt hatte, nachgekommen wird. Sie tun es auch. Schlagt bitte einmal eure Bibeln auf in Johannes Evangelium, Kapitel 2, Vers 13. Da sehen wir das ultimative Vorbild dafür, für einen treuen Juden, der nach Jerusalem reist zu dem Passafest. Und das ist Jesus Christus selbst. Zwar reist er nicht aus der Diaspora, sondern nur aus den nördlichen Landesteilen der Region an. Dort heißt es in Johannes 2, Vers 13. Und das Passa der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Nun, von der Topografie, Jerusalem lag hoch in der Erhebung. So spricht man immer, man ging hinauf. Alles andere bedeutet immer hinabgehen. Obwohl man nach Norden geht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wenn man eine Karte vor Augen hat, denkt man, hinaufgehen meint nördlich. Nein, nein. Jesus geht also dorthin, aber wir lesen weiter. Und Vers 14 lesen wir, und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und das spricht von den Diaspora-Juden, die anreisen. Und ihr fragt euch vielleicht, was hat das mit reisenden Juden zu tun, die aus der Diaspora nach Jerusalem ziehen? Eine ganze Menge. Denn ohne sie gäbe es nicht mal eine Tempelreinigung, die Jesus zweimal im Laufe seines Dienstes durchführen musste. Johannes 2 ist ein Bericht von der ersten Tempelreinigung. Nun, Verkäufer waren dort, um den von weit angereisten Israeliten, von weit her angereisten Israeliten und den Proselyten, das sind Heiden, die zum Judentum übergetreten sind, sie waren dazu da, diese Verkäufer, um diesen Juden Opfertiere zu verkaufen, Opfer für den Opferdienst im Tempel, Tiere, die man schlecht mit auf die Reise nehmen konnte. Ja, es ist relativ schwer, so einen Stier auf den Rücken zu nehmen und ihn da aus Italien mitzubringen. Außerdem musste jeder Jude eine Tempelsteuer in Ortswährung zahlen. Und so machten die Geldwechsler wirklich einen Reibach, indem sie die Wechselgebühren ins Unermessliche trieben. Ja, das hatten die Sadduzäer in der Hand und die haben sich da wirklich bereichert. Wisst ja, wir haben mal über die Sadduzäer, das sind die Aristokraten dieser Gesellschaft gewesen, die sich wirklich daran bereichert haben, an diesem Wucher, der da getrieben wurde. Nun, Jetzt hast du aber davon gesprochen, Dieter Borchmann, dass diese Juden sich zu Christus bekannten. Wir glauben dir das ja alles. Wir glauben dir, dass die da auch hingereist sind. Und es ist bekannt auch aus extrabiblischen Zeugnissen von Kirchenvätern und so weiter, dass zu der Zeit Jerusalem so überfüllt war, dass man die Stadtgrenzen erweitert hat, damit jeder in Jerusalem schlafen konnte. Es war ein richtiges Fest mit vielen, vielen Menschen. Aber wie konnte es sein? Du hast davon gesprochen, dass sie zu Christen wurden. Wie konnte das sein? Denn der Brief wird aller Regel nach erst in der ersten Hälfte des 5. Jahrzehnts nach Christus datiert, spätestens aber 49 nach Christus. Wie kann das sein? In konservativen Kreisen ordnet man die Abfassung etwa in diese Zeit, 44 bis 49. Ich habe euch schon beim letzten Mal gesagt, dass der Zane Hodge und auch Arnold Fruchtenbaum das noch eher sehen und es nicht ganz auszuschließen. Aber schlagt bitte mal eure Bibel mit mir auf in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir wollen feststellen, wie Juden jetzt zu Christen werden. Apostelgeschichte Kapitel 2 kommt zu dem Schavuot der Juden. Und während sich dort die Menschen versammelten, hörten sie das Brausen des Himmels, als der Heilige Geist ausgegossen wird. Und dort heißt es ab Vers 5, achtet mal, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese da, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Soweit. Sicherlich verkehrt, in dieser Aufzählung ausschließlich Juden zu sehen, obwohl sich die meisten hier die Liste auf die Diaspora-Juden bezieht. Die meisten auf dieser Liste sind Diaspora-Juden bzw. Proselyten, die zum Judentum übergetreten sind. Und wir kennen aber aus der Schrift eine ganze Anzahl von Juden, die aus den unterschiedlichsten Gegenden der Diaspora kommen. Und da wäre zum einen der uns schon aus dem Korintherbrief bekannte Apollos, der ein gebürtiger Jude aus Alexandrien war. Ägypten, das ist die südliche Diaspora, Apostelgeschichte 18, Vers 24. Und wir wissen nicht gewiss, dass Paulus auch nach Jerusalem reiste. Ich nehme es an. Wir wissen aber, dass er nicht bei diesem Schavuot dabei, bei diesem Pfingstfest dabei war, denn er wird während seines Dienstes in Ephesus von einem jüdischen Diaspora-Ehepaar belehrt, von Aquila und Priscilla, bezüglich der Taufe. Erinnert ihr euch? Er selbst glaubte nur an die Taufe des Johannes. Sie nehmen ihn einfach beiseite und sie belehren ihn noch weiter. Aus der östlichen bzw. der westlichen Diaspora kam der gerade erwähnte Jude Aquila. Aquila wurde in Pontus geboren, was in der nördlichen Diaspora lag, einem Gebiet, das an die Küste des Schwarzen Meeres stieß. Dort wurde er geboren. Ob es nun sein Beruf war oder sonst irgendwas, irgendwas brachte ihn, ja, er war ja Zeltmacher, wie ihr wisst, irgendwas brachte ihn nach Rom. Und Aquila hielt sich bis zum Befehl des Kaisers Claudius, der alle Juden vertrieb, mit seiner Frau Priscilla in Rom auf. Und so verließ er mit ihr Rom, wahrscheinlich im Jahre 49 nach Christus, um nach Korinth zu gehen, wo er dann auf Paulus trifft, wo die beiden eigentlich auf Paulus treffen und der sie dann mit nach Ephesus nimmt. Und Paulus lässt sie nach Ephesus, weil er möchte unbedingt zum Fest nach Jerusalem. Drittens kennen wir auch natürlich alle einen gewissen Saulus, so hieß Paulus früher oder so wurde er genannt, nach seinem hebräischen Namen, jüdischen Namen. Er war ebenfalls ein Diaspora-Jude. Er kam aus Tarsus, Cilizien. Wenn ihr euch die Karte vor Augen malt, in der Studienbibel ist das die hintere Karte, dann geht er einfach nach Syrien, bis Antiochien, 500 Kilometer nördlich, also von Jerusalem befindet sich Antiochia. Und dann geht er nach links, da kommt dieser Knick im Mittelmeer. Und auf der linken Seite findet ihr Tarsus. Das ist der Geburtsort von Saulus. Ein weiterer Diaspora-Jude war Joses, der uns vielleicht nicht so bekannt ist, oder Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhielt, der Sohn des Trostes, nachzulesen in Apostelgeschichte 4, 36. Und auch im Alten Testament haben wir eine ganze Liste mit Namen von Juden, die in der östlichen Diaspora in Babylon lebten, aber wieder in das Land zurückkehrten. So zum Beispiel die Liste in Nehemia 12, 1 und folgende. Und wir sind dabei und fragen uns, wie können diese Christen werden? Ihr habt es gerade erlebt, hier befinden sich bei diesem Fest Juden und es kommen etliche zum Glauben. Aber lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben gesehen, dass Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn, er schreibt an die in der Zerstreuung lebenden Juden. Das sind unter anderem aber Juden, die sich zu Christus bekannten. Wie war es möglich, dass diese Juden Christus kannten? Und wir können jetzt vielleicht verstehen, warum es die Diaspora gab, aber wie konnten sich Juden zu der Zeit schon zu Christus bekennen? Nochmal die Frage. In der Zeit der Heidenmission, die große Zeit der Mission durch Paulus, sie hatte noch gar keine Kreise geschlagen. Sie war gerade erst in den Anfangsschuhen. Sie begann gerade erst in diesen Jahren. Und folgt mir einmal bitte ganz vorsichtig den Erkenntnissen, die ich aus der Schrift gewonnen habe. Erstens, gottesfürchtige Juden kamen, wie gesagt, zu den Festen und wie wir gesehen haben, auch noch nach der Kreuzigung Jesu. Obwohl der Tod Jesu das Ende des alten Bundes bedeutete. Das Opfern war hinfällig geworden. Die Zeit der Tieropfer war zu Ende. Der neue Bund war eingetreten. Trotzdem kommen weiterhin gottesfürchtige Juden nach Jerusalem. Wir haben die Ansammlung der Juden beim Pfingstfest in Apostelgeschichte 2 gesehen und von diesen Juden kamen wohl etliche zum Glauben, die sich dann wieder in die Zerstreuung zurückbegaben und dort anderen das Evangelium präsentierten. Zweitens, und das ist vielleicht ein wenig Spekulation, obwohl das in meinen Augen höchstwahrscheinlich ist, bat Jakobus, der ja sehr bald zu einem Leiter und zu einem Hirten in der Jerusalemer Gemeinde wurde, die zum Glauben gekommenen Juden einfach darum wiederzukommen. Denn das Feiern der Feste hörte nicht auf, bis es nicht mehr möglich war und auch Gott durch die Römer im Jahre 70 nach Christus einen Schlussstrich mit dem Tempeldienst zog. So bittet Jakobus höchstwahrscheinlich die zum Glauben gekommenen, kommt ruhig wieder. Da bin ich fest von überzeugt, dass auch viele derjenigen, die in Apostelgeschichte 2 erwähnten Juden in Jerusalem blieben. Da heißt es sogar, sie wohnten dort. Das kann permanent sein, das kann temporär sein. Aber sie blieben dort, um in der Lehre von Jesus unterrichtet zu werden. Durch wen geschah das? Durch unseren Halbbruder des Herrn, der mit Petrus und Johannes zu den Säulen in der Jerusalemer Gemeinde gehörte. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jakobus und die übrigen Apostel, besonders auch Petrus und Johannes, die Feste für die Evangelisation von Juden ausnutzten und sagten, die Leute, die da kommen, die werden jetzt mit dem Evangelium konfrontiert. Dafür bat er sich, Jakobus sicherlich auch, um die Unterstützung der zum Glauben gekommenen Juden, die zum einen noch die Gelegenheit zur Unterweisung nutzen, zum anderen aber ihre Landsleute das Evangelium von Jesus Christus erklärten. Drittens, und jetzt müssen wir einen Blick in die Geschichte richten. In der Apostelgeschichte Kapitel 7, folgt mir mal in der Schrift, kommt Stephanus als Märtyrer um, er wird gesteinigt. Dort in den hinteren Teil des Abvers 54 lesen wir von der Steinigung. Zu seiner Zeit ist Saulus noch ein Verfolger der Gemeinde. Er gehört zu den jüdischen Verfolgern. Verfolgung in der ersten Zeit geschieht immer durch die eigenen Landsleute, durch die Juden, die zur Eifersucht gereizt worden sind, die damit nicht einverstanden waren, die dann ihre eigenen Landsleute aus Eifer für das Gesetz verfolgten. So war das bei Saulus. Und da lesen wir in Vers 58 von Stephanus, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Jetzt geht mal Kapitel 8, Vers 1, schaut euch das ein paar Verse weiter. Dort heißt es, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Noch verlassen die verfolgten Judenchristen bei der entstandenen Verfolgung durch Stephanus nicht das Heimatland. Sie bleiben noch. In der Apostelgeschichte 9 wird uns von Paulus Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus berichtet. Nun, er ist nicht bei sehr guter Laune auf dem Weg nach Damaskus, denn er will dort hin, um dort im blinden Eifer für das Gesetz Christen zu suchen und sie gefangen abzuführen. Das ist seine Absicht. Er holt sich dafür die Genehmigung aus dem jüdischen Sanhedrin und er ist auf dem Weg nach Damaskus. Da lesen wir Verse 1 und 2 von Kapitel 9. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte. Hey, das war nicht so ein kleiner lieber Junge, sondern der war ganz böse. Der schnaubte, der war nicht so gut gelaunt. Gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester, er bat sich von ihm, der Hohepriester ist der Vorsitzende, der Chef sozusagen des jüdischen Hohen Rates, und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Hier sehen wir, er sucht ein Schreiben, das ihm Autorität gibt, selbst in den Synagogen, in der Diaspora, in Damaskus, Menschen zu verfolgen. Gnädigerweise rettet der Herr ihn auf diesem Weg. Er kommt zum Glauben. Wir haben so einen wunderbaren Gott, der selbst die ärgsten aller Sünder rettet. Auf dramatische Art und Weise wird dort diese Bekehrung des Paulus beschrieben. Und wisst ihr was? So geschieht Bekehrung. Gottes Handeln. Er kommt zum Glauben. Wenn ihr in der Apostelgeschichte weiterlest, dann sehen wir, dass sich im Laufe der Jahre die Verfolgung durch die Juden verschärft und sich durch einige dadurch auch einige sich entschließen, das Weite zu suchen, in die Ferne zu gehen. Lest bitte weiter mit mir in Apostelgeschichte Kapitel 11. Und da heißt es in Vers 19, die nun, welche sich zerstreut hatten, seit der was? Der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte. Okay, es gab eine Verfolgung durch Stephanus und die verschärft sich jetzt im Laufe der Zeit. Diese Leute zogen jetzt weiter bis nach Phönizien. Ja, das ist nördlich von Israel und Zypern ist westlich und Antiochia noch nördlicher, 500 Kilometer von Jerusalem und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Okay. Wir stellen also fest, dass der christliche Glaube sich nicht nur durch die zum Glauben an Jesus gekommenen Besucher der Feste in Jerusalem verbreitete, die dann wieder in ihre Länder und Provinzen außerhalb Israels zurückkehrten. Nein, der Glaube an Jesus wurde auch durch die geflüchteten Juden, die Israeliten verbreitet, die unter dem Druck der Verfolgung die Ferne suchten. Und bald entstand eine Gemeinde in Antiochia, eine christliche Diaspora-Gemeinde. Schaut einmal auf Vers 20 und 21. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch sprechenden, das ist Juden, redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Okay. Schon bald dienen die uns bekannten Barnabas und Saulus, beziehungsweise Paulus und Barnabas mit der Lehre in der Gemeinde zu Antiochia. Und sie lehren sehr viel dort. Antiochia in Syrien liegt am Orontesfluss nördlich von Jerusalem. Und dort, so sagt uns die Schrift, wurden die Jünger, wie zuerst genannt, Christen. Sie sind nicht messianische Juden, ihr Lieben. Sie sind jüdische Christen. Die Identität ist nicht ihre Judenschaft, sondern ihr Christsein. Messianische Juden, das ist ein Unwort. Die neue Identität liegt in Christus. Sie wurden dort Christen genannt. Das ist eigentlich nur das griechische Wort von einem Messias. Für Messias, der Gesalbte. Nun, schon bald weitet sich die Verfolgung noch weiter aus. Im Eigenland verschärft sie sich weiter durch König Agrippa dem I. Das ist eine lange Geschichte, aber der regiert in den Jahren 37 bis 44 und er verfolgte die Judenchristen, um sich bei den Juden so ein bisschen Liebkind zu machen. Die waren auch sauer auf die Christen, also der verfolgte die Christen. Und so lesen wir kurz vor seinem Tod im Jahr 44 nach Christus bezüglich der Verfolgung in Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 3 weiter. Schaut mal bitte in Apostelgeschichte 12, 1 bis 3. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus. Das ist nicht unser Jakobus. Das ist der, den wir als erstes ausgeschaltet haben. Dadurch, dass er nämlich tot ist jetzt. Das ist der Bruder des Johannes, der Sohn des Zebedäus, ist das mit dem Schwert. Er tötet ihn. Vers 3. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Ab Vers 20 lesen wir dann von dem Tod des Herodes. Daran können wir festmachen, es handelt sich hier um das Jahr 44 nach Christus. Und ein viertes Element, das ich schon erwähnte, war eine Reisetätigkeit der Juden, die sich aufgrund ihrer Geschäftsinteressen auf Wanderschaft begaben. Christliche, zum Glauben gekommene Juden. Bedingt wurde diese Reisetätigkeit der jüdischen Christen wahrscheinlich auch durch die große Hungersnot. Das kommt noch dazu, die dann im Jahre 45, 46 nicht nur Jerusalem und Judäa erreichte, sondern wie von dem Propheten Agabus in Kapitel 11, Vers 28 vorausgesagt, den ganzen Erdkreis erfasste. und damit auch die Länder der Diaspora. Trotzdem scheint die Situation in Jerusalem besonders hart gewesen zu sein. Denn die Brüder in Antiochia, in dieser Diaspora-Judengemeinde, in dieser mit Juden-Christen-Gemeinde, die entschließen sich, eine Hilfeleistung nach Jerusalem zu senden. Die Überbringer dieser Hilfeleistung sind Barnabas und Saulus. Das könnt ihr nachlesen, Kapitel 11, 29 und 30. Und auch in Kapitel 12, Vers 25 wird von ihrer Rückkehr nach Antiochia berichtet, denn dort sind Paulus und Barnabas oder Saulus und Barnabas und unterrichten. Und von dort aus, in dieser Gemeinde, dieser ersten Diaspora-Gemeinde, die wir jetzt kennen aus der Schrift, beginnt auch die Heidenmission, werden sie ausgesandt. Jakobus schreibt an Juden in der Diaspora und zielt besonders darauf, auf die gläubigen Juden, christusgläubigen Juden. Und er denkt wahrscheinlich über die Situation nach und realisiert, dass sich in der Synagogenversammlung der Diaspora einige Christusbekenner befinden würden, die Ermutigung und andere Ermahnung brauchten. Und ihr Lieben, wie jeder Hirte, so war es ihm auch bewusst und so ist es mir auch bewusst, gibt es immer in einer bekennenden, christusbekennenden Gemeinde auch solche, die das Evangelium nicht verstanden haben. Es gibt Mitläufer. Es gibt Leute, die sich zu Christus mit der Lippe bekennen, aber nicht verstehen, was es im Herzen bedeutet. Und ihr Lieben, es fällt mir nicht schwer, mich in die Situation dieses Mannes in Jerusalem hineinzuversetzen. Und er denkt, oh Mann, ich muss was tun. Ich muss eine Initiative ergreifen. Genau das geschieht. Aufgrund dieser Umstände greift er die Initiative, diesen Brief zu schreiben. Ein Brief, der zeigt, dass Gott den Christen prüft. Darauf werden wir noch eingehen. Gott prüft den Christen. Und es ist ein Brief, der den Empfängern gleichzeitig Prüfungskriterien an die Hand gibt, anhand derer sie selbst prüfen kann, ob ihr Glaube der wahrhafte und echte ist. Das ist sein Anliegen. Ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle eine Warnung aussprechen. Wir sagen das öfter mal von der Kanzel, dass es gefährlich ist, in die Bibelgemeinde Berlin zu kommen, wenn man nur ein Mitläufer ist. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht nur auf der Straße in der Evangelisation Hebräervers anführen, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, dass danach das Gericht, dieses Gericht kommt. Und wir werden uns vor Christus verantworten müssen, wenn wir nicht jemanden haben, der uns vertritt, der für uns eingetreten ist, der für uns gebüßt hat am Kreuz. Eben, das ist das Anliegen des Jakobus. Er gibt den Dinge an die Hand. Sie können feststellen, oh, das tue ich gar nicht. Und ich hoffe, dass in den kommenden Wochen uns dieser Brief auch dazu dient, nicht nur als Prüfung, sondern auch als Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, Christus mehr zu lieben, ihn mehr zu verstehen, ermahnt zu sein, den Glauben in die Tat umzusetzen. Denn der wahre Glaube hat immer Werke. So höre ich an dieser Stelle auf. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit dem Hintergrund des Briefes. Jetzt haben wir nur mit dem Absender gesprochen und die Empfänger uns angeschaut. Wir müssen so viele Hintergrundinformationen erfahren, damit wir den Brief richtig einordnen können. Damit ihr wisst, was eine Synagoge ist. Wie sah es bei den Judenchristen aus damals? Was ist passiert? Hiermit schließen wir heute ab und beim nächsten Mal setzen wir fort. Lass uns dem Herrn danken. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Und dein Wort ist wunderbar. Wir danken dir, dass du immer ein Rettergott bist, dass du immer noch rufst und selbst dein Volk in der Gefangenschaft und unter Gericht zur Umkehr aufrufst und dass du dich immer noch über Einzelne erbarmst. Unbegreiflich, wie groß du bist. So gnädiger Gott, der sich auch unser angenommen hat. Herr, und ich bete, falls heute Morgen jemand hier ist, der dich nicht wirklich kennt, der sich noch nicht vor dir gebeugt hat, um für dich zu leben. Der sein Christsein als eine Hinzufügung sieht und nicht als absolute Revolution und dass du unser Leben bist, dann bitte ich dich, rühre dieses Herz an. Errette du auch heute. Danke für dein wunderbares Wort. Danke für den Einblick, den wir in dein Wort erhalten, wenn wir dein Wort nur ernst nehmen. Wir loben und preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.